Herr, wir sind so froh, wenn du uns führst, denn das ist wichtig. Sonst müssen wir verzagen und verzweifeln. Du musst uns auch in diesen irdischen Wegen richtig führen. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du Wiegels vielen Menschen zum Segen setzt und dass du sie gebrauchst, auch in den ganz alltäglichen Arbeiten. Und dass das uns erst später deutlich wird, wie das von dir gefüllt wird. Und uns soll es auch so gehen, wenn wir manchmal müde und resigniert sind. Das ist so toll, dass du noch Pläne und Gedanken mit uns hast und Großes wirken willst, auch durch uns. Amen. Wir stehen im Epheserbrief. Epheserbrief, Epheser 1. Wir hatten letztes Mal nur die ersten beiden Verse genommen. Wir hatten ja den Besuch unseres Inders, Dr. Paul Gupta, und es hat sich dann sehr gut gemacht, dass wir nur die ersten beiden Verse hatten, denn das, was er uns erzählt hat aus Indien, war uns auch besonders wichtig. Epheser 1, es passiert ja gern bei uns beim Bibellesen, dass wir manchmal so große Worte, die da stehen, einfach an uns vorüberziehen lassen. Und das wäre schlimm. Wir müssen immer wieder das Bibelwort mit unseren täglichen Nöten konfrontieren. Und dann kommt das zum Leuchten. Und manchmal merken Sie ja auch, wie ein einzelnes Bibelwort so eine Kraft hat, vielleicht Ihr Konfirmationsspruch, dass Sie sagen, da werde ich ein Leben lang nicht damit fertig. Und das ist dann schade, wenn wir heute so einen gefüllten Abschnitt haben, dass wir gar nicht das richtig zum Klingen bringen können, weil das viel zu viel ist. Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. So, jetzt hoffentlich haben Sie nicht abgeschaltet beim Hören, sondern sagen, jetzt möchte ich erst recht mal wissen, was da dasteht. Kleiner Tipp. Wo hat Paulus den Brief geschrieben? Schauen Sie mal Kapitel 6 im Epheserbrief aus Vers 20. Sehen Sie, wo er sitzt? Im Kittchen. Und das war nicht ein humaner Strafvollzug wie bei uns. Römisches Recht in Ehren. So einen Juristen wie der Herr Gottschling da haben, der weiß, wie das ist. Römisches Recht, das wird noch hochgehalten. Und trotzdem war die Praxis in den Gefängnissen der Römer eine brutale und eine grausame Behandlung. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie sitzen in so einem feuchten Verlies. Grobe Wärter, das sind wahrscheinlich so abgehalfterte Soldaten gewesen, die man dann in Justizvollzug gesetzt hat. Die haben mit den Gefangenen so rumgekegelt, wie es ihnen gerade gepasst hat. Und da hocken sie in der Zelle drin und sie kommen nicht raus. Jahr
um Jahr, Woche um Woche, und da kriegen sie alle Leiden. Wer kümmert da sich um ihre medizinische Versorgung? Und da wird ihnen ein Fressen vorgesetzt und die Ratten huschen durch die Zelle und so. Und da kriegen sie doch Gedanken, wo sie sagen, ich ärgere mich, ich lehne mich auf, ich tobe. Ich wäre gegen die Wände gerannt und ich sage, lasst mich raus. Und der Paulus singt so ein Lied. Sie kennen das ja auch, wie der Paulus in Philippi so blutig geschlagen war in seinem Rücken. Und dann war er in den Stock eingespannt. Da waren Arm und Füße festgebunden. Und das hinten hat wahnsinnig gebrannt. Die haben ja dann in die Wunden noch Essig geleert. Muss scheußliche Schmerzen gewesen sein. Das war eine Lederpeitsche mit so Lederriemen gepeitscht, wo Bleistücke und Knochenstücke eingelegt waren. Richtig, damit der Rücken zerfleischt war. Um die Mitternacht aber priesen sie und lobten Gott. Und zwar, da haben sie sicher solche Töne angestimmt wie hier. Und das muss man wissen, weil wir ja auch immer wieder uns von den Tagesereignissen niederdrücken lassen. Und wenn ich vorhin sagte, wir müssen die Bibelworte richtig zum Klingen bringen, dann müssen wir sie konfrontieren mit dem Ärgerlichen unseres Lebens. Wir müssen sagen, da wo ich mich auflehne, warum geht's mir so schlecht, warum bin ich krank, warum habe ich so viel Misserfolg, warum sind die Menschen so gemein mit mir? Da habe ich lauter Grund, Klage anzustimmen und traurig zu sein, depressiv zu werden. Und der Paulus blickt auf, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dass wir Lieder singen, das kommt davon her, dass wir unseren Blick immer mehr auf den lebendigen Herrn richten. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das tun. In der Nacht, wenn sie nicht schlafen können, und anfangen zu singen und zu loben und zu preisen. Was sagt er nun? Gelobt sei Gott. Ist ja immer komisch beim Übersetzen. Eigentlich das griechische Wort heißt, Gott sei gesegnet. Aber Gott sei gepriesen, Gott sei groß gemacht. Das steht ja hinter dem Segenswort. Gott sei groß gemacht von mir. Ich möchte Gott in einer Welt, in der, so war es beim Paulus, die Gitterstäbe sind und die rohen Justizbeamten und das Unrecht einer Verhaftung, die ihm nicht zugehörte, wo alles Grausame in der Welt geschieht, da möchte ich Gott groß machen. Das ist ein Lebensziel. Ich möchte Gott groß machen. Haben Sie es als Lebensziel auch? Ich will in meiner Familie Gott groß machen. Sie sagen immer, wo ist denn Gott? Sie sollen ihn groß machen. Wir wollen ihn verkündigen. Wir wollen von ihm Zeugnis ablegen. Er ist ja da. Und wir erfahren ihn doch. Gelobt sei Gott, gepriesen sei Gott. Er erfüllt diese Zelle mit der Freude an Gott und macht einen Tempel daraus. Es ist nicht gut, dass wir zu Kirchen sagen, sie seien Gotteshäuser. Ich halte das nicht für gut. Stimmt ja oft auch gar nicht. Aber ihre Wohnungen sollen Gotteshäuser sein. Ihre Arbeitsplätze sollen Gotteshäuser sein. Wo Gott wohnt, ihr Leib soll ein Gotteshaus sein. Wo er gepriesen wird mit ihrem Leben. Und wenn sie ihr Krankenzimmer ist, ein Gotteshaus, ein Tempel Gottes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir kennen ja Gott nur über Jesus Christus, sonst wissen wir von Gott nicht viel. Er offenbart sich uns, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Es gibt ja auch einen leiblichen Segen, dass wir heute gesund sind. Meine Frau hat heute Mittag so gute Maultaschen gekocht, das ist ein leiblicher Segen. Dankbar darüber. Und wenn wir beten vor dem Essen, gell, ist auch Segen. Leiblicher Segen, das wissen wir, das gibt's ja auch im Blick auf all das, was uns bekümmert. Erntedankfest, freuen wir uns am Segen, der auf den Gärten, auf den Äckern liegt, über unsere Arbeit. Der leibliche Segen ist wichtig, aber er bleibt zuerst mal am geistlichen Segen hängen. Was ist ein geistlicher Segen? Das heißt also der von Gott herkommt. Nicht geistig, sondern geistlich, das heißt also von Geist Gottes gewirkter Segen im Himmel. Ich wollte mal ein paar Worte zum Segen sagen, weil das überhaupt im Moment auch wieder wichtig ist. Was geschieht denn beim Segen? Segnen heißt eigentlich groß machen. Beim Segen macht uns Gott groß. Sind das bewusst, wenn wir um den Segen Gottes bitten? Herzliche Segenswünsche. Wir gebrauchen ja so Worte unüberlegt. Wir wollen, dass Gott uns groß macht, dass Gott uns preist, dass Gott uns erhebt. Wir meinen damit, dass Gott unser Leben auch sichtbar bestätigt und erfüllt mit seiner Nähe und mit seiner Gegenwart. Es war Schönes, dass wir um den Segen bitten dürfen, ganz besonders gerne sage ich Segensworte, auch am Krankenbett. Ich bitte Sie, Kinder zu segnen. Wir hatten jetzt neulich ein Gespräch mit Müttern und die haben mich ganz überrascht gefragt, ja, darf ich Kinder segnen? Ja, natürlich. Was Schönes, wenn Sie abends mit Kindern beten, wenn Sie die Hände auf sie legen, ihnen ein Segenswort sagen. Der Herr segne dich und behüte dich. So für Kinder was Wunderbares. Auch wenn wir Sterbende segnen, Kranke segnen. Aber wir dürfen auch Menschen segnen. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen, hat uns ja Jesus aufgetragen. Segnen. Steht viel vom Segen drin. In unseren Tagen ist der Segen auch in manchen Gruppen ganz neu entdeckt und dann werden etwa Segnungsgottesdienste eingeführt. Ich habe da wieder ein bisschen als meine Fragen dran, ich darf das ja so ganz einfach mal biblisch fragen, weil interessant ist ja, dass in der Bibel der Segen nicht eine Bedeutung hat wie etwa das Abendmahl. Es ist zum Beispiel dann recht wenig aufgefordert, dass wir einander segnen. Die Praxis, etwa wie es sie dann oft in solchen Segnungsgottesdiensten gehandhabt wird, hat für mich keine biblische Grundlage. Also ich habe immer Bedenken, ich könnte nicht einfach einem unbekannten Menschen jetzt sagen, legt ihm die Hände auf und sagt ihm ein Segenswort. Dazu kenne ich ihn ja viel zu wenig. Ich habe auch schon viel Not erlebt, dass mir junge Leute gekommen sind und sagen, mich hat jemand eingesegnet zum Predigerdienst. Und was soll ich machen? Ich bin Kaufmann. Ich sage, ja, aber hat er überhaupt das Recht gehabt, dich da einzusegnen? Wie kommt er dazu? Da geschieht auch wirklich viel Durcheinander. Wir sollten da aufpassen. Ich sage noch einmal, wir dürfen segnen. Wir dürfen Menschen die Wirklichkeit Gottes zusprechen. Und was können wir segnen? Wir können ihm natürlich all das zusagen. Der Herr sei mit dir. Das dürfen wir sagen. Fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. So wie das Wort es zusagt, das Bibelwort, das Verheißungswort, so dürfen wir einem Segen zusagen. Aber wir sollten nicht über das Bibelwort hinausgehen. Der Segen hängt immer an dem Bibelwort. Und in dem Bibelwort ist der Segen Gottes drin. Jetzt verstehen wir es doch. Indem ich einem Menschen sage, fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir, sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Sei fröhlich. Ich sage doch einem zum Geburtstag mit einem Bibelwort herzliche Segenswünsche und sage, es gilt doch, mit dir geht der Herr. Freu dich. Und das ist ein Segenszuspruch. Also, dass Sie wissen, was wir hier tun. Und unsere Bibelstunde soll ja auch ein Stück Anleitung zur Praxis sein. Wie mache ich denn das? Ich darf einem Segen zusprechen. Aber dass wir es nicht falsch verstehen, der Segen ist nicht irgendetwas Magisches. Und jetzt kommt irgendwas. Sondern durchs Wort zugesagt, der Herr ist mit dir. Und das ist auch hier schön ausgedrückt. Ich habe einen geistlichen Segen in himmlischen Gütern. Jesus kennt dich, Jesus weiß um deine Sachen, er will bei dir sein, er will seine Hand nicht von dir abziehen, er lässt dich nicht los. Das sind doch alles herrliche Sachen des himmlischen Segens, der mir in Christus zugesprochen wird. Ist auch schön nochmal ausgedrückt, dass aller Segen in der Person Jesu zusammengefasst ist. Jesus segnet uns. Jesus hat Kinder gesegnet. Und in Jesus haben wir den Segen. Wenn wir Jesus haben, ist der volle Segen bei uns da. Und wenn wir ihn haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Dann sind wir in seinem Segen drin. Und alle Mächte der Finsternis prallen an uns ab. Das ist doch schön. Er ist der Segensträger. Und ich bin bei ihm wunderbar versorgt. Also der Segen wird von Jesus gegeben, nicht von uns. Wir können dem anderen Menschen nur bezeugen, Jesus will sich dir geben. Jesus will sich dir schenken und das dürfen wir einander sehr zusagen. Und doch darf ich nochmal festhalten, da ist dann auch die Symbolik, besonders in meiner körperlichen Schwachheit, eine ganz besondere Hilfe. Auch beim Kind, auch beim Kranken, aber auch beim Gesunden, dass ich es ihm noch einmal sage. Ich habe gerade gemerkt, das bedeutet etwa sehr viel, ich mache das gern bei Kranken, bloß als ein Erfahrungswert, dass ich beim Beten die Hand halte. Ich möchte das nicht, dass ich Ihre Hand fasse beim Beten. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir haben in unserer Kultur auch einfach Schwierigkeiten. Das. Und ich will nicht mit, verstehen Sie, wir sind ja, für uns bedeutet das sehr viel. Ich vergesse den Tag nicht, wo mir das erste Mal ein Mädchen in Hand gab und wir beim Spaziergang die Hand gefühlt haben. Das war meine Frau, das bedeutet mir auch viel. Und das kann ich einfach überall so. Das sind ja irgendwo auch Empfindungen. Aber es ist ganz wunderbar, am Krankenbett die Hand zu halten und auch schwachen Menschen dann noch ein Wort zu sagen und dann die Hand auf die Stirn zu legen. Es kann ganz ungemein viel bedeuten, weil da die Wirklichkeit der Zusage einem Menschen erst richtig bewusst wird. Und so verstehen Sie auch, wie ich es meine, nicht als etwas Neues und Revolutionäres, sondern als die Zusage, Jesus will sich einem Menschen schenken. Aber wir dürfen den Segen jetzt fassen. Jetzt möchte ich nicht mehr zum Segen sagen, wir können ja von unserem Abraham herkommen, der ja ein Segensträger sein sollte für die Welt. Wir gehen weiter, Vers 4. Ist ja gut, wir müssen gar kein Pensum erledigen, wir machen einfach mal so weiter, wie wir hier weiterkommen. Wenn Sie ein Bibellexikon jetzt nehmen, viele von Ihnen haben Bibellexikon bei der Hand, gucken Sie einfach an dem Wort Segen nach. Lesen Sie das mal, kriegt man einen sehr weiten Blick dafür und kann das dann richtig aufarbeiten, auch was es bedeutet. Vers 4, in ihm, wer ist der ihm? Das ist in Jesus. In Jesus hat uns Gott erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Jetzt müssen Sie mal so ein Bibelwort richtig an sich vorüberziehen lassen. So machen Sie da auch, wenn Sie was genießen. Wenn Sie ein gutes Essen essen, dann richtig mal auf der Zunge zergehen lassen. Ehe der Weltgrund gelegt war. Das heißt doch, vor 1. Mose 1, Vers 1. Was heißt? Da heißt, und die Erde war wüst und leer. Bevor die Erde wüst und leer war, hat Gott mich, Winri Schäftbuch, gekannt, und geliebt und erwählt. Wenn Sie sagen, es sei Ihnen viel unverständlich am Glauben, überraschen Sie mich nicht. Also begriffen habe ich das noch nie, aber steht immer wieder in der Bibel. Wenn Sie das Wunder der göttlichen Liebe verstehen wollen, dann müssen Sie wissen, Gott hat mich gewollt. Jahrhunderte und Jahrtausende, bevor überhaupt meine Eltern gelebt haben, die mich gezeugt haben. Verstehe, wer es will. Er hat mich erwählt. Jetzt grübeln wir ja immer über dieses Thema der Erwählung ganz dumm in den Hauskreisen. Verzeihen Sie, wenn ich Sie mal kritisiere. Aber da kommen wir nie weiter, wenn wir immer sagen, warum hat Gott die einen erwählt, die anderen nicht erwählt. Das wissen Sie ja nicht. Sie können nur von Ihrem Glauben rückblickend sagen, dass ja Ihr Glauben nicht Ihre Leistung war und Ihre Frömmigkeit, sondern Sie müssen rückblickend in Ihrem Leben sagen, was hat Gott in meinem Leben gemacht? Dass er mich dahin gebracht hat, dass ich heute hier sitze im Bibeltraining und das höre und verstehe. Da hat Gott in meinem Leben zusammengewirkt. Da sind viele schwere Dinge zusammengekommen. Da waren Leute im Kindergottesdienst, im Religionsunterricht, da haben Leute mir seelsorgerlich geholfen. Und ich darf heute verstehen, dass Gott in seiner wunderbaren Therapie an mir gearbeitet hat. Das Thema, was mit den anderen Menschen ist, das werden Sie nie verstehen. Und das ist nicht Ihr Auftrag und ich verstehe es auch nicht. Das ist Gottes Sache. Ich weiß auch nicht. Ich darf für andere Menschen beten, aber ich verstehe nie, was Gott mit anderen Menschen für eine Geschichte hat. Aber rückblickend kann ich in meinem Leben nur staunen, was da ist. Es ist ja eine Aussage, die ich im Dank, im Lobpreis Gottes bewundernd für mein Leben bekennen darf. Wer eine Lehre daraus macht, da müssen Sie immer merken, da wird mehr gesagt, als Gott mir enthüllt hat. Und da wird es immer krumm. Es gibt eine ganze Reihe solcher Bibellehren, die sind irgendwie komisch. Und da haben die Menschen versucht, mehr auszulegen, als was Gott enthüllen wollte. Mein Lehrer, Professor Schlink in Heidelberg, sprach immer von der theologischen Einbahnstraße. Und sagt, die kann man eigentlich nur bewundernd, rückblickend, dankend in der Anbetung Gottes sagen. Die andere Richtung, wenn ich sie anders durchfahren will, dann kommen lauter Zusammenstöße. Aber ich komme nicht weiter. Ich verstehe andere Dinge nicht, die hat mir Gott nicht enthüllt. Was ist mit anderen Menschen? Sondern das Wunder, dass es ja seine Güte war,
Seine wunderbare Güte, die mich gesucht hat. Paulus hat das im Rückblick bei sich festgestellt. Warum hat Christus ihn vor Damaskus gestoppt und ihm das erklärt? Warum hat Gott mich gerufen? Warum hat er mir mein Gewissen geweckt? Warum hat er das getan? Wunderbar, ich darf ihm danken. Er hat mich erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Und die Lehre von der Erwählung wird falsch und dumm, wenn ich jetzt sage, ja, dann sind alle Menschen erwählt. Das stimmt nicht. Sondern ich kann nur danken und sagen, Herr, du hast mit meinem Leben was Wunderbares. Ich darf mich freuen, Gott kennt mich, Gott will mich und Gott hat ein Ziel mit mir. Das wäre ein Thema auch für einen ganzen Abend, aber wir wollen das heute einfach einmal so stehen lassen. Sie können ja dann auch einmal in einem Hauskreis nochmal drüber reden und auch verschiedene Dinge zusammenfassen. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, Fundament meines Glaubens. Ich glaube nicht bloß, weil ich etwas verstehe, sondern ich glaube, weil Gott mich will. Weil Gott mich ruft, weil Gott mich sucht. Und mein Glaube ruht auf dem Willen Gottes. Und ich darf auf diese Erwählung antworten. Es ist was Großes, dass Gott mich wollte, schon lange bevor ich geboren war. Und diese Lehre entfaltet einen großen Trost und eine große Freude auch für uns. Er hat uns erwählt, bevor diese chaotische Welt da war, bevor die Schöpfung war, bevor das Paradies war, hat Gott mich schon gewollt. Mein Leben ist nicht irgendwo vor Gott unbekannt, sondern er kennt mich. Es ist ja auch so schön in einem Lied ausgedrückt, etwa, das ist ja auch ein ganz toller Gedanke, dass Jesus am Kreuz an mich gedacht hat, als er rief, es ist vollbracht. Das singen wir doch in dem Lied 421. Eines wünsche ich mir vor allem anderen. Er hat an mich gedacht. Wir sollten heilig und untadelig vor ihm sein. Das war sein Ziel. Er will doch, dass unser Leben harmonisch und schön wird. Dass wir in den Tagen unseres Lebens etwas wirken können für ihn. Dass die Tage benutzen. Warum hat Gott sie geschaffen? Dass andere Menschen erquickt werden durch sie. Der Gott hat so einen tollen Plan. Es ist ja kein Tag leer und vergeblich. Keine Stunde umsonst. Im Plan Gottes hat das alles ein großes Ziel. Wir vergeuden die Tage unseres Lebens. Gott hat ein Ziel, dass von unserem Leben ein Segen in die Welt hineingeht. Daran freut sich Paulus im Gefängnis. Das macht ihn ruhig, dass er sagt, dann hat Gott es auch zugelassen, dass ich jetzt untätig in der Zelle hocke. Wenn Gott das will, ich darf hier, so war es ihm dann wichtig, an diesen Justizbeamten ein Stück der Liebe Gottes sichtbar machen. Und wenn das nur im ganz kleinen Umfeld ist. Paulus hat das ja nie groß gedacht, er sagt, ich möchte nur in den kleinen Bezügen treu sein, heilig und unsträflich, untadelig. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Mit den Kindern, da ist ja auch gemeint, dass wir Ebenbilder Gottes sein sollten. Das ist ein großes Wort. Wer will denn das richtig fassen können, dass Gottes Art durchschlägt? Wir sind ja oft so Zerrbilder, Affen. Oft sind wir den Tieren mehr ähnlich. Kamele, Esel, Schweine, was man alles will. Und wenn wir die Worte immer wieder auf Menschen beziehen, na, wir sollten Gottes Ebenbilder sein, seine Güte und Barmherzigkeit widerspiegeln. Jetzt ist so wichtig, dass Christus in uns Raum gewinnt und wir dieses neue Ebenbild darstellen können, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das sind alle so gefühlte Worte, aber damit möchte Paulus nur ausdrücken, dass wir das nicht jetzt krampfhaft machen müssen, sondern als Echo auf seine erfahrene Gnade, die er uns erwiesen hat, darstellen dürfen. So, wo er uns vergeben hat, weil er uns immer wieder aufhilft, weil er uns immer wieder vergibt, dürfen wir dieses doch weitergeben. Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Freundlichkeit. Ach, das wäre so schön, wenn das jetzt nicht bloß ein gefühltes Lied wäre, sondern wenn das bei uns jetzt klingen würde. Mit der herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, das ist in Jesus. Er hat uns begnadigt, hat uns angenommen. Das ist ja ein ganz großes Wunder. Wir sprachen letztes Mal über die Gemeinde. Und heute soll das nicht vergessen sein. Er hat uns hier zusammengestellt, auch heute Abend in so einer Versammlung. Das war der Plan Gottes, dass er sagt, du passt da hinein. Das sind lauter Leute, die kommen aus ganz schwierigen Verhältnissen. Aber in all diesen Menschen möchte ich meine Macht sichtbar machen. Ich kann erneuern, ich kann vergeben. Da die Sünde vorher zerstört, da hat grausam der Teufel gewirkt, jetzt soll meine Gnade wirken. Und Christus soll Raum gewinnen. Und jetzt schildert er das von Vers 7 ab. In ihm haben wir. Wir haben angenommen, wir haben erfahren die Erlösung durch sein Blut. Sind sie frei geworden von diesen schrecklichen Bindungen der Sünde? Ich weiß, wie das ist, wenn uns irgendwo der Teufel gefangen hat. Es können scheußliche, unreine Fantasien sein, das können zwingende Handlungen sein, wo wir nicht lassen können, das können Süchte und Triebe sein. Und wir kommen gar nicht los. Und das ist ein schrecklicher Kampf. Wir sind immer wieder da gebunden, bis wir die Erlösung durch sein Blut begriffen haben. Herr Jesus, da bist du dafür gestorben, weil du mich aus dieser Gefangenschaft rausführen willst. Und sie dürfen das auch erfahren, auch im Freispruch des seelsorgerlichen Gesprächs, dass Jesus Gebundene frei macht und erlöst. Durch sein Blut. Warum betont denn das die Bibel immer wieder so? Ich habe neulich das in einer Fernsehdiskussion, ich habe es in der Predigt noch erzählt, so schrecklich erlebt, dass da die Tochter von unserem Bundespräsidenten Gustav Heinemann das so obszön und lästerlich gesagt hat, dass Gott kein Blut brauche. Doch Gott braucht Blut zur Versöhnung, weil die Sünde unser Leben so zeichnet. Und wir sind dankbar, dass das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wir bekennen es beim Abendmahl. Nicht der Freispruch durch den Austeilen beim Abendmahl, sondern das Blut Jesu macht uns rein. Und ich möchte über alle Dinge meines Lebens das Blut Jesu breiten, weil er mich frei macht von der Lüge, frei macht von den dunklen Dingen, vom Streit und von der Unreinigkeit und vom gottlosen Wesen, macht mich ganz rein. Untadelig und heilig, durch sein Blut. Wir haben die Erlösung. Und wenn Sie die nicht haben, dann suchen Sie heute Abend die Erlösung. Denn die macht mich frei, dass ich sagen kann, ich kann das Alte hinter mir lassen. Wenn Sie das probieren, mit eigener Kraft sich zu ändern, das ist immer die Not. Der größte Teil der Predigtier sagen, jetzt mache ich das und setze das um. Sie können es nicht. Sie können es nur die Gnadenweise annehmen, dass er Sie herausführt und Jesus Sie frei macht. Die Vergebung der Sünden, alle will er vergeben, auslöschen und wegtun nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist so unendlich, wie er uns da beschenken will. Unbegrenzt will er uns all das geben. Jetzt machen wir heute nicht mehr den ganzen Abschnitt, den ich gelesen habe. Ich glaube, wir haben auch schon viel zu viel gehört. Wir machen das noch fertig bis Vers 10. Die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Die Vergebung haben wir empfangen. Nehmen Sie die Vergebung an, löschen Sie das Alte aus und treten Sie immer wieder in die Freude hinein. Sie sagen, es ist mir alles erlassen und vergeben. Weisheit und Klugheit, in der Weisheit und Klugheit Gottes. Jetzt spricht er vom Geheimnis. Das kommt ja bei Paulus oft vor. Und er will damit nicht sagen, dass das nicht verständlich sei. Er will aber sagen, Gott hat das nicht vor allen Menschen offenbar gemacht. Aber er enthüllt das denen, die glauben. Denn zeigt er, was nämlich sein Geheimnis ist. Er hat da einen Plan gehabt von Anfang der Welt. Und was ist denn der Plan? Der Plan Gottes ist, dass diese Welt nicht im Chaos versinkt. Ende nächster Woche Vorträge in Hamburg, auf die ich mich schon freue. Und da muss ich über das tausendjährige Reich und über das Reich des Antichristen reden. Und es war mir jetzt in der Vorbereitung ganz wichtig, wenn man einmal an die Darstellung der Offenbarung schaut, die großen Weltbetrachtungen, dann ist das ja unheimlich, dass am Ende der Zeit der Teufel noch einmal durch den Antichristen ein Welteinheitsreich schafft. Aber dann wird in der Offenbarung gesagt, das bleibt nicht das Letzte, sondern am Ende kommt die Herrschaft Christi in Herrlichkeit und Schönheit. Und das ist eigentlich toll, dass wir wissen, auch wenn noch ganz dunkle Abschnitte der Geschichte bevorstehen, auch etwa der Leiden, die übers Volk Israel hinweggehen, hat Gott einen Plan und er wird das alles auf sein großes Ziel hinausführen. Und jetzt habe ich eine Erkenntnis gehabt, die hat mich selber ganz fasziniert. Es ist ja immer so, dass Gott dieses Ziel nicht erst am Ende bringt, sondern wir haben ja immer schon ein Stück weit die Erfahrung, etwa die haben die Auswirkungen der künftigen antichristlichen Macht erfahren. In der brutalen Christenverfolgung im Kommunismus, im Hitlerreich, bei Napoleon, bei den Christenverfolgungen der Römer. Die antichristliche Macht hat sich ja immer schon portionenweise verwirklicht, durch die Geschichte hindurch. Sie wird noch einmal ganz enthüllt kommen. Aber genauso ist auch durch die Geschichte hindurch schon sichtbar die kommende Christusherrschaft. Und das ist mir jetzt wichtig. Die kommende Christusherrschaft dürfen wir heute schon leben. Wir erfahren, wie ich heute mit Christus schon etwas Neues bauen darf. Wir sollten nicht dauernd dieses pessimistische Bild zeichnen. Wir wissen, das stimmt. Die Welt geht immer mehr auch in diese dunkle Richtung. Und doch dürfen wir heute anfangen, Familien zu bauen. Liebe weitergeben, dürfen Gemeinden aufbauen, dürfen Jugendwerke haben, dürfen Menschen retten. Und wir dürfen den Teufel unter unsere Füße treten. Wir dürfen aufbauen, mit Christus herrschen. Da hat ein Bodelschwing ein Liebeswerk für 8000 Kranke aufbauen können. Da gehen unsere Missionare in die Welt hinaus. Mitten im Bürgerkrieg wirken sie Versöhnung. Verstehen Sie, was da ist? Da kann ich heute schon mit der Christusmacht, schon ein Angeld der künftigen Herrschaft, darf ich schon etwas darstellen. Also Gott hat mit dieser Welt auch einen Friedensplan und ich denke, wir sollten vielmehr auch damit leben, dass wir heute schon diese Christusmächte darstellen nach seinem Ratschluss. Denn es war in seinem Ratschluss drin, den er in Christus gefasst hatte, dass alles zusammengefasst würde in Christus. Das ist ja die biblische Schau, dass alle menschlichen Versuche nicht das Heil schaffen können. Wenn Sie mal nochmal denken, wie der Karl Marx sich das so schön vorgestellt hat, wie diese Menschen wirklich in der klassenlosen Gesellschaft leben, das ist eine tolle Philosophie. Und nachher sind 22 Millionen Kulaken ermordet worden für dieses leuchtende Ziel. Und der afrikanische Sozialismus triecht von Blut. Aber auch all die anderen Pläne, wo Menschen im Kaiserreich versuchen, und wenn die Kirche gemeint hat, sie könne die Welt beglücken und ein Friedensreich aufbauen, es war immer das, waren die Tränen und das Böse dran gehängt. Sondern das Einzige, was wirklich diese Welt erneuert ist, wo Christus heute Dinge zusammenfasst. Und das ist mir so wichtig. Da gab es einen griechischen Kirchenvater, den Irenäus, der hat eine ganze Lehre draus gemacht, dass Christus die ganze Schöpfung erneuere. Und ich bin überzeugt, wenn Sie heute anfangen und das erfahren, wie Christus alles zusammenfasst, was im Himmel und auf Erde ist, wenn Sie heute anfangen, zerrüttete Ehen zu heilen, Verzweifelte zu trösten, Menschen aufzurichten, seelisch Kranken beizustehen. Sie dürfen hier Liebe pflanzen und das schon darstellen, dass in Christus alles zusammengefasst wird. Wir haben doch die heilenden Kräfte für die Welt. Auch wenn es uns noch nicht gegeben ist, dass wir heute alle Nöte der Welt lindern dürfen. So war es doch immer wieder dargestellt, da wo Menschen angefangen haben, im diakonischen Dienst, im Versöhnungsdienst hineinzugehen und Liebe weiter zu pflanzen. Es war mir auch tief eindrücklich, ich möchte das nur in diesem Rahmen sagen und lassen Sie es in diesem Raum, wie Cesare Molibazzi uns am Sonntagabend in einer geschlossenen Versammlung uns noch gesagt hat, dass man meint, Gründe zu haben, auch zu wissen, dass Nelson Mandela Christus angenommen hat. Und das sei die Hauptveränderung. Und Sie glauben wirklich, dass da etwas sichtbar wird von einer ganz neuen Versöhnungskraft.
Ich bin immer noch der Meinung, dass Christus die Kraft hat, das zusammenzubringen, was im Himmel auf Erden ist. Wir werden die Katastrophen dieser Weltzeit nicht ausschalten können. Aber das, was mir Mut macht, dass wir mit Jesus heute schon etwas in dieser Welt auch wieder wirken dürfen in Gutem. Verstehen Sie diesen letzten Satz im Vers 10? Dass der Plan Gottes ist, dass in Christus alles zusammenkommt. Es wird einmal erst am Ende der Weltzeit sein, wenn Christus sein wird, alles in allem. Wenn der Tod verschlungen ist und das Leid nicht mehr sein wird. Aber das Große geschieht ja heute schon, wo wir mit Christus herrschen. Wir dürfen heute schon diesen wunderbaren Dienst tun. Ich kann das nie verstehen, wenn Christen immer so eine pessimistische Botschaft haben, die Welt ist so sinnlos. Ich hatte ja einen Vater, der auch im politischen Dienst war und der sich so glücklich fühlte, nach dem Chaos des Dritten Reiches einfach hier im Kultministerium, im Schulwesen ordnen zu dürfen, erziehen zu dürfen, sagt, das ist doch eine lohnende Aufgabe, wir dürfen aufbauen im Auftrag Jesu. Nicht, dass deshalb da kein Ärger sei, aber ich glaube, dass uns Christus immer wieder das schenkt, auch in dieser Weltzeit, dass eine Erneuerung geschieht. Dieses Wort zielt natürlich, hier im Vers 10, auf das Ende aller Zeiten, sicher. Aber es wird heute schon erfahren bei den Gläubigen, die hier mit Christus wirken. Und ich möchte hier einfach abschließen. Wir machen dann das nächste Mal weiter. Wir brauchen keine Portionen haben, sondern ein Stück weit einfach hier weitergehen. Aber ich hoffe, dass das deutlich geworden ist, was das Geheimnis des Willens war. Viele haben nicht erkannt, was im Kommen Jesu auf sie zukommt, sondern das ist dort für uns erst sichtbar geworden. Er hat Welterneuerung im Sinn. Heilung einer zerrissenen Welt, Versöhnung und Rettung.